Herzlich willkommen zur 417. Folge des Sneakpods. Der Sneakpod ist endlich auf dem Weg zum Todesstern. Wir besprechen heute für euch endlich den siebten Teil der Star Wars Saga. Mit mir hier der Captain des koreanischen Frachters, Robert Krüger.
Hallo.
Und der Gollum-ähnliche Typ da auf der anderen Seite von meinem Cockpit, das ist Stefan Diesbach.
Hallo.
Wieso habe ich dich eigentlich in das Cockpit gelassen? Das ist eigentlich auch Blödsinn. Naja.
So, Star Wars 7.
Aber vorher.
Halt! Wir müssen das natürlich in der richtigen Reihenfolge haben.
Genau, wir machen das heute mal anders. Normalerweise kommt ja der oben genannte Film unserer
der
Folge.
Der Main Act.
Der Main, genau. Der kommt ja immer als erstes, aber heute mal nicht. Denn wer jetzt sowieso sagt, was die Jungs jetzt zu Star Wars 5 und 6 noch zu sagen haben, ist mir völlig Wumpe. Dafür sind die Kapitelmarken da. Wir sehen uns dann Tschüss. Im hinteren Teil der Sendung wieder. Und wir fangen jetzt an und machen in der Reihenfolge weiter. Es fehlt ja noch 5 und 6, weil wir haben ja alle durchgeguckt.
Ja.
Also jetzt Star Wars 5. Der, wie heißt der? Krieg? Nee. Ach, ich hab's vergessen. Dings hier. Rückkehr? Nee. Ach, naja, der in der Mitte halt. 5. Fällt mir gerade nicht ein.
Mit der Eiswüste.
Genau, Eiswüste. Aufgeschlitzte Tiere und so.
Super.
Nimmt langsam wieder Fahrt auf, ne? Wird wieder ein bisschen schneller. Die technischen Effekte, also die technische Qualität der Special Effects wird langsam wieder besser. Der Absturz von 3 auf 4 ist ja doch eher dramatisch.
Man gewöhnt sich halt dran, oder?
Vielleicht ist es auch das, ja. Vielleicht ist es das, dass man sich dran gewöhnt. Oder aber, und speziell, das ist mir dann am 6. auch aufgefallen, ich glaube, wir können die beide jetzt auch eigentlich so in einer Melange abhandeln.
Ja, auf jeden Fall.
Im 6. ist es dann so, dass man merkt, dass sie Special Effect-mäßig jetzt mehr können, als sie es im 1. konnten. Und
sind halt 6 Jahre Industrial Light and Magic.
Genau. Und da hat man, damals waren die Fortschritte halt, ja gut, das sagt man immer, damals waren sie schneller, nee, wahrscheinlich sind sie heute noch genauso schnell. Nur man merkt halt deutlich, wenn sie so Sachen machen wie im 6. Teil dann der Anflug auf den neuen Todesstern oder solche Sachen, da wird dann in Großaufnahme, was heißt Großaufnahme, also da wird in Detail gezeigt, wie der Anflug auf den Hangar ist und wie da noch so Raumschiffe rechts und links davon rumfliegen und klar, das ein oder andere Raumschiff davon ist wahrscheinlich auch wieder Special Super Edition irgendwas, hast du nicht gesehen. Das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht genau, aber allein die ganze Anlage von der Szene sagt halt, guck mal, was wir jetzt noch alles mehr zeigen können, wie viel näher wir rangehen können, weil der Detailreichtum langsam anfängt auszureichen, um auch mal was zu machen, was nicht so weit weg sein muss von dem Modell, weil es halt nur ein Modell ist, was nicht detailliert genug ist, um näher ranzugehen. Das merkt man dem Ding schon an.
Ja. Ja, auch gerade bei der ersten Schlacht in der Eiswüste.
Genau.
Also ja, das ist ganz deutlich, dass man eben so, okay, wahrscheinlich haben sie 3 Jahre daran gebastelt, an dieser krassen Schlacht.
Und auch.
Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich so weggehauen.
Die Schlacht auf Hoth, das ist echt.
Echt krass.
Und die ist auch wirklich, die ist auch spannender inszeniert als diese Vernichtung des ersten Todessterns, wo ich mich ja letzte Woche drüber aufgeregt habe, dass sie da immer irgendwie zu dritt im Graben fliegen und sich nacheinander abschießen lassen und immer sagen, ich übernehme den und dann nichts machen, außer im Weg rumfliegen. Und das ist hier jetzt nicht mehr so. Also zumindest kam es mir nicht mehr so vor. Vielleicht bin ich jetzt auch schon wieder abgestumpft gewesen oder so oder einfach in einer besseren Laune, keine Ahnung. Mhm. Aber es wird auch dann im 6. Es wird ein bisschen interessanter gemacht. Also man hat ich weiß nicht, woran es lag, ist jetzt alles Spekulation, aber es kam mir so vor, als ob man gemerkt hat, dass diese Schlachten irgendwie noch ein bisschen mehr Abwechslung brauchen und das dann auch umgesetzt hat. Und auch diese Lichtschwertkämpfe, wenn dann Luke im 6. gegen seinen Vater kämpft, da merkst du dann, dass sie mit den Lichtschwertern schon mehr, dass sie mehr kapiert haben, was sie damit tun können. Im 1. Teil ist es ja so, also im 1. von den alten, diese Nummern, ey, im vierten. da wird, wenn du gerade den dritten gesehen hast, wo mit bei einem Lichtschwertkampf rechts und links dauernd irgendwelche Teile von den Wandverkleidungen und irgendwelche Geländer und alles Mögliche durchgekloppt wird, was ja auch immer jetzt mit den heutigen CG-Techniken halt total geil aussieht, wenn du dann so abgehacktes Geländer oder sowas hast, wo dann die Schnittkante noch so glüht und Funken runterfallen und so.
Das sieht total super aus.
Das sieht total super aus und dann guckst du den Vierer und da wird sehr genau darauf geachtet, dass mit den Schwertern quasi nichts getroffen wird, was nicht das andere Schwert vom Gegner ist. Weil es halt ein klassischer Fechtkampf ist, wo halt irgendwie zwei, wahrscheinlich auch während des Drehs, zwei Leute mit Stöckern aufeinander gekloppt haben.
Ja, davon ist auszugehen.
Und da, die haben halt auch nicht in den Boden gehauen oder durch das Geländer an der Wand durch, weil geht halt nicht. Ist halt ein Stock, kannst du nicht durchs Geländer hauen.
Ist blöd sonst, ja.
Und genau. Und jetzt in dem sechsten Teil ist das erste Mal, auch nicht oft, aber es ist das erste Mal, dass so, so Kram während des Kampfes noch durchgeschnitten und kaputt geschnitten wird. Es passiert so ein paar Mal, nicht so oft wie in der Frequenz, wie es heute gemacht wird. Und wenn wir nachher dann zum siebten Teil kommen, da wird ja auch wieder fleißig Sachen durchgeschnitten, weil ich
dachte. Nee. Ja, aber es war wahrscheinlich einfach so in dem Sechser, das war 1983, muss ich mir überlegen. Dass sie das genau ausgetüffelt haben, dass da irgendwo nur so eine Sollbruchstelle ist, dass sie da durchhauen, dass da vielleicht sogar, keine Ahnung, ein Knallfrosch liegt oder sowas, dass sie dann zünden, damit sie das gleich mit auf dem Band haben.
Ja, oder in dem Augenblick schneiden und dann in dem nächsten Schnittszene bröselt dann irgendwas runter von der Decke oder so. Oder irgendwie kommt, was weiß ich, die komische Brückenkonstruktion runter. Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, was mir irgendwie schon immer so unterbewusst klar war, aber jetzt habe ich nochmal so drauf geachtet, über alle Star Wars Teile, diese unheimliche Faszination für Abgründe. Wenn wichtige Leute sterben, mal von Yoda jetzt abgesehen, der ja ganz friedlich in seinem Bettchen da entschlummert, wenn wichtige Leute sterben, sei es jetzt der Imperator oder was weiß ich, am Anfang Darth Maul oder so, und das zieht sich auch so ein bisschen durch, dass immer entweder Leute in Abgründe fallen oder aber zwischendurch unsere Helden ständig in Abgründen hängen oder drohen, in Abgründe reingeworfen zu werden oder auch tatsächlich reingeworfen werden, runterfallen und dann irgendwo sich noch festhalten können, wieder hochklettern können. Gleich auch im ersten Teil, Obi-Wan hängt ja da auch irgendwie unten, bevor Darth Maul in den Abgrund stürzt, hängt er ja selber erstmal in selbigem Abgrund. Und dann diese Darth Vader, Luke Skywalker Nummer auch wieder über dem Abgrund. Der Imperator fliegt in den Abgrund. Qui-Gon wird verbrannt. Aber naja, also diese ganzen Kämpfe immer an irgendwelchen Kanten, und wo es runtergeht. Und diese Obsession, dass das immer einer der Plotpoints ist, die zieht sich wirklich durch. Und das können wir dann im siebten Jahr auch nochmal betrachten, inwiefern sich das fortgesetzt hat in die Jetztzeit.
Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt jetzt nach quasi 1, 2, 3, 4, jetzt 5 und 6 auch noch?
Also das war jetzt bei mir über Weihnachten und zu so, naja, nicht ganz Weihnachten, also jetzt so kurz vor Silvester, zwischen den Jahren, wie es immer so schön heißt, haben wir die geguckt. Und so ein bisschen manchmal, also den Fünfer habe ich nur so zwischen Tür und Angel gesehen. Mhm. Den Sechser habe ich wieder richtig aufmerksam auf der Couch sitzend mit Weinglas und Chips im Anschlag aufmerksam geguckt. Und es steigerte schon die Vorfreude auf den Siebener ungemein. Also es war schon wirklich gut. Also der hat mir auch wieder richtig Freude gemacht. Da war mein Gemecker über den Vierer, das, wo ich gesagt habe, da passiert ja eigentlich nichts, wieder vollkommen weg, weil da tut sich was. Da ist Bewegung drin. Und der Imperator ist so richtig schön böse und Darth Vader so ein bisschen am Schwanken und alles Spannung.
Ja, ja. Der ist auch richtig aufregend, finde ich. Und man merkt halt wirklich, welchen extremen Schritt sie gemacht haben bei der Tricktechnik, wie du es am Anfang schon gesagt hast. Also da finde ich, das ist halt richtig gut vorangegangen. Die ganze Tricktechnik, die ganze Modellbau und so weiter, was sie da alles verwenden in 5 und 6 jetzt. Also ja. Finde ich super.
Und ich muss auch sagen, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nochmal mehr Zusammenhänge verstanden habe, die mir sonst immer irgendwie nur so unterbewusst klar waren. So, ja, das sind die und das sind die und wir machen die das und dann haben die das gemacht und deshalb ist da im Senat das passiert und so. Und jetzt ist das Bild nochmal so etwas weit enger zusammengerückt, würde ich sagen.
Mhm. Ja, genau.
Geht dir das nicht so?
Doch, doch, auf jeden Fall. Also die Sachen, an die man sich dann immer vermeintlich, also man guckt 1, 2, 3 und denkt sich so, ja, ich weiß ja, was dann passiert und ich irgendwie verstehe, weiß alles, weil ich die kann ich ja fast mitsprechen. Und dann guckst du sie nochmal und eben mit diesem 1, 2, 3-Wissen jetzt nochmal aufgefrischt, das 4, 5, 6 zu gucken, das bringt einen richtig, also klart es einem richtig auf, finde ich. Also es war,
genau,
das stimmt, das ist schon richtig gut.
Und dann gibt's ja, es gab ja noch diese, was weiß ich, diese Zeichentrickserien und solche Sachen. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, da könnten vielleicht die Hardcore-Star Wars-Nerds in unseren Kommentaren mal für Aufklärung sorgen. Inwiefern da noch geschichtsrelevante Sachen drin sind, die zwischen 6 und 7 passieren. Ja, bevor wir jetzt gleich zu 7 kommen, da liegen ja noch mal einige Jahre dazwischen. Also da muss ich ja nur den Trailer anmachen, dann sehe ich, wie alt Harrison Ford ist. Und damit das irgendwie funktioniert, müssen da einige Jahre dazwischen liegen. Und in den Jahren ist ja auch was passiert. Und zu diesen Dingen, die da passiert sind, habe ich ein bisschen was auf so Star Wars Wikis gelesen. Und jetzt frage ich mich halt, hätte ich das irgendwo sehen können? Was muss ich gucken? Was ist noch sozusagen offizieller Kanon und ist nicht so scheiße, dass ich schreiend davonlaufen möchte? Also wenn ich mich da so zurückerinnere, es gab ja irgendwelche komischen Kinder, animierten Serien, irgendwas, Quatsch. Muss ich das gesehen haben oder, liebe Hörer, schreibt es in die Kommentare. Jetzt bin ich eh gerade in der Star Wars Stimmung, jetzt wäre die Chance, dass ich es mir tatsächlich angucke.
Jetzt guckst du alles.
Ja, eben nicht alles. Ich will nur die Sachen sehen, die irgendwie relevant sind und nicht so scheiße, dass ich wirklich denke, oh mein Gott, warum haben sie das gemacht?
Mhm.
Ja. Weil zum Beispiel dieser Battle of Jakku, der wird da immer wieder erwähnt. Das ist dieser Kampf, der wohl irgendwie einige Jahre nach dem Battle of Endor stattgefunden hat und dafür gesorgt hat, dass auf Jakku, der Film, auf dem der 7. Teil eröffnet, dass da zum Beispiel diese Sternenzerstörer im Sand rumliegen, weil die da eben massiv verloren haben zum Teil. Das Imperium da an der Stelle auf die Mütze gekriegt hat. Und der 7. Teil eröffnet ja dann, und wir sehen das ja auch im Trailer schon, da liegt halt der Sternzerstörer im Dreck und ist ziemlich kaputt. Und dann liest du halt im Star Wars Wiki so, ja, Battle of Jakku und das passiert und so. Und dann liest du dir ja, wie, wann, wo, warum ist das passiert? Also, wenn das passiert ist, wieso habe ich das nicht gesehen? Wieso, woher wisst ihr das? Wer hat das in dieses Wiki geschrieben? Was hätte ich gucken müssen? Wo ist diese Information? Oder ist die nur in irgendwelchen Büchern und wie ist das mit den Büchern? Sind die überhaupt offizieller Kanon oder nicht? Also vielleicht hat auch jemand einen Link für mich, wo ich mir das nachlesen kann. Das wäre ja vielleicht auch ganz interessant.
Ja.
So, dann wäre jetzt, glaube ich, Zeit langsam. Oder möchtest du noch für die beiden Teile, die noch fehlten, von den alten noch was sagen?
Nee, eigentlich nicht.
Dann machen
Droge
wir jetzt,
der Wahl.
Genau, dann machen wir jetzt die Droge der Wahl und dann geht's um den
heute machen wir, aber heute können wir zweimal Werbung machen, so wie wir das jetzt hier die Spannung hochhalten.
Achso, für die Werbeeinblendung, dass ich dir jetzt irgendwie versuche, irgendwie Buchabos oder Matratzen zu verkaufen oder sowas?
Ja, zum Beispiel.
Oder vielleicht eine neue
gleich
Webseite
nach
oder so?
Nach den Worten unserer Sponsoren, wie heißt das immer?
Genau. Hier ist ein quick break for words from our sponsors, ja. Genau.
Genau.
Ja, haben wir alles nicht. Braucht ihr bei uns nicht. Also wenn uns jemand sponsoren möchte, gerne mal an sponsoring@sneakpod.de schreiben. Aber ist nicht. Haben wir bisher nicht. Machen wir nicht. Nee. Außer es kommt ein sehr gutes Angebot. Sag ich jetzt mal so.
Ach.
Ein Angebot, das wir nicht abschlagen können, könnte es ja durchaus geben. Ja, Droge der Wahl.
Was ist es für dich?
Kaffee. Es ist ja morgens. Das wissen die Hörer jetzt noch gar nicht. Haben wir gar nicht gesagt. Aber wir sitzen hier heute mal. Also ich bin 25 Minuten, bevor wir angefangen haben zu skypen, bin ich aufgestanden.
Oh, das ist ganz gut.
Ja, es hat gerade so gereicht, um noch einen Kaffee und ein Brötchen mir zwischen die Kiemen zu schieben. Kaffee hat jetzt auch nur noch einen letzten Schluck. Also, da ist er weg.
Ja.
Das war die Droge der Wahl. Was gibt's bei dir?
Ich hatte auch Kaffee. Ich glaube, der hat es aber nicht mal bis zum Anfang der Sendung geschafft. Und jetzt trinke ich Tee, weil mein Hals ziemlich entzündet ist. Und ja, weiß nicht, ob man meine Stimme hört, dass sie ein bisschen angeschlagen ist.
Ah, da ist ja Quatschen, Reden in Mikrofone genau das Richtige.
Genau.
Am besten noch... Ach, da hustet er sich an, so richtig. Am besten noch Stimmen imitieren oder so. Dass du noch ein bisschen so Sport mit deinen Stimmbändern machst. Das wäre jetzt genau das Richtige. Nicht.
So, jetzt aber. Star Wars 7.
Dum, 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 dum. Ich könnte eine Gitarre nehmen und das hier noch später noch reinschneiden. Gucken, ob ich das hinkriege.
Hast du eine Gitarre?
Ja, ich habe Zugriff auf eine Gitarre.
Okay. Ich habe Zugriff auf eine Ukulele, das klingt sicherlich seltsam.
Auch damit kann man mit Sicherheit den Imperial March ganz übelst zusammenbutschern. Ja. Also wenn ich das mache, dann klingt es nachher, was ihr jetzt dann gehört habt, was wir da an diese Stelle geschnitten haben, falls wir es gemacht haben, das ist dann ganz großes Laientum, also das wird dann auch so klingen. Egal. Aber
ich fand, es klang toll.
Star Wars 7.
So, ganz kurz, wie hast du es gesehen?
Ich war in der Astor Film Lounge 3D. In 3D auf Deutsch.
Okay. Ich habe es in 2D auch auf Deutsch gesehen. Ich würde es aber gerne nochmal in 3D auf Englisch sehen.
Ich würde es gerne auf 2D in Englisch sehen, aber ich komme auch in 3D in Englisch nochmal mit, aber dann, da kommen wir später noch zu. Ich möchte dann einen guten Platz.
Okay. Das kriegen wir hin.
Gut, also zum ersten Mal seit Jahren wieder die Eröffnung. Es kommt die Star Wars Einblendung.
Und es kommt das LucasArts Logo.
Es kommt das Lucasfilm Logo. Dann kommt diese Star Wars Eröffnung. Und bei mir jetzt dann in 3D, die 3D-Laufschrift, die ja schon immer irgendwie 3D-ig war, weil sie so nach hinten wegläuft. Und jetzt ist sie wirklich 3D. Und erste Enttäuschung, der Sternenhimmel im Hintergrund, der ist nicht 3D. Der ist nur, also diese Sterne im Hintergrund, wo die Schrift so hinläuft, das ist einfach nur so eine Fototapete, die einfach ein paar Meter weiter hinten auf der Z-Achse orientiert ist.
Das ist aber beim normalen Sternenhimmel auch so.
Ja, aber jetzt sitze ich im 3D-Kino. Jetzt hätte ich irgendwie gerne ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass die da vielleicht der ein oder andere noch ein bisschen weiter vorne. Es sah nicht dimensional aus. Es sah aus, als gucke ich auf eine Tapete. Es ist so. Es war irgendwie, naja, egal.
Ist das aber nicht beim normalen Sternenhimmel aus? Egal.
Ja, das mag doch sein, aber wenn ich bei Gravity da sah das irgendwie tiefer aus. Irgendwie, da hatte der Weltraum mehr Tiefe und hier nicht. Das fand ich irgendwie eigenartig. Ja, wahrscheinlich einfach nur, weil da halt nichts anderes war, was vorne noch rumflog, außer der Schrift.
Okay. Aber es war doch schön, oder? Aber
es war toll, ja.
Wir haben uns vorher ein bisschen überlegt, was wir sagen, was wir nicht sagen. Wir werden recht wenig über die Geschichte sagen. Wir werden mehr unsere Gefühle erzählen, weil wir einfach überhaupt gar nicht spoilern wollen.
Genau, das kann man gleich nochmal vorwegschieben. Wir werden das auch nicht machen wie manch andere Podcasts, die vorne dran sagen, dass sie nicht spoilern wollen. Und dann vermeintlich witzige Scherze machen, die nicht witzig sind, weil sie leider doch spoilern.
Genau.
Da hast du nicht so drüber aufgeregt.
Was haben wir vorhin als Beispiel?
Du wolltest
wenn
ein Beispiel
jetzt Yoda noch da wäre, so kann man nämlich spoilern und zu spoilern.
Genau.
Und ich sage, Yoda stirbt. Ach nee, stirbt nicht. Dann habe ich ja trotzdem gespoilert, dass er stirbt. Und wenn es eine spannende Situation mit ihm
gibt. Nein, dann hast du gespoilert, dass er nicht stirbt.
Ja, genau, meine ich ja. Naja. Ja, jedenfalls, das habe ich gesagt, dass er nicht stirbt. Und wenn es dann irgendwie kritisch für ihn wird, weiß ich als Zuschauer, okay, der stirbt nicht. Ich weiß aber auch, dass irgendjemand anders stirbt.
Genau.
Also mir ging es so, ich habe echt immer wieder geguckt, so, ist es der? Vielleicht stirbt der? Was passiert da? Das hat mich ein bisschen...
Aber du warst halt schon komplett darauf eingestellt, dass irgendeine wichtige Figur möglicherweise stirbt. Und und ich hatte vorher wirklich alles vermieden. Also ich hatte diesen besagten Podcast nicht gehört. Ich habe vorher Filmkritiken habe ich eigentlich immer nur runtergescrollt und habe den letzten zusammenfassenden Absatz gelesen. Wenn irgendwo was mit Spoilern stand, habe ich das Tab sofort geschlossen, um zu verhindern, dass meine Augen versehentlich irgendwo ein Textfragment noch mitsammeln, bevor ich es wegklicke, was ich nicht hätte sammeln wollen. Also ich war wirklich komplett, bis auf die Trailer wusste ich gar nichts und das war, ja, wollte ich auch so.
Das ist schön.
Und demzufolge auch diese Sache, die Frau in dem, also Ray, die in dem Trailer zu sehen ist und auch dieser dunkelhäutige, den man als Sturmtruppler im Film, im Trailer einmal sieht am Anfang und dann hat er ja irgendwann später die Sachen nicht mehr an im Trailer und dann fragt man sich, ist der irgendwie undercover unterwegs oder ist der ein Überläufer oder warum hat er diese Sturmtruppenuniform? Ich meine, Han Solo und Luke haben ja in den alten Filmen auch mal als Undercover-Sache die Sturmtruppenuniform an, als sie in den Gefängnistrakt einbrechen. Ja. Insofern war so, der könnte jetzt das eine sein, der könnte das andere sein. Man weiß es nicht, warum das im Trailer so ist. Und Trailer sind ja auch oft komplett falsche Reihenfolge und anders zusammengeschnitten und so, um einen irgendwie in die Irre zu führen. All das wusste ich nicht und deshalb konnte ich mich schön überraschen lassen. Also ich habe zum Beispiel, auch sieht man ja im Trailer, in irgendeinem der Trailer, ihn mit einem Lichtschwert oder so, dann konnte man ja denken, okay, das ist vielleicht diese Sturmtruppensache, ist irgendwie so eine Undercover-Aktion und er ist ein Jedi oder so. All diese Informationen, das waren alles so Vermutungen, die in meinem Kopf rumschwirrten und das konnte ich dann alles schön auflösen lassen durch den Film, ohne vorher Informationen zu haben und deshalb fand ich das so toll, weil wir hatten da irgendwie vorher ging bei uns in der Gruppe, mit der ich ins Kino bin, die Theorie rum so, ja, der Nächste, der zur dunklen Seite geht, ist Luke, ja, Luke vielleicht unter diese schwarze Figur, die man im Trailer auch sieht, der Böse, vielleicht ist das ja Luke Skywalker, der da drunter ist und so, also wir hatten die wildesten Theorien auch, was wie sein könnte und so und eigentlich hat niemand von uns irgendwas gewusst vorher. Und das war so.
Das ist am besten.
Das war so schön.
Man möchte am besten in den Film reingehen, ohne was zu wissen und ja.
Ja, und dann auch die Diskussionen vorher, wenn dann so einer stellt so eine Theorie auf und der andere sagt, nee, das kann nicht sein, das glaube ich nicht, das darf nicht sein, ich bin dagegen, dass das so ist. Und der andere, ja, aber das sind die Anzeichen dafür und so, und dann wird da so rumdiskutiert. Das war schon schön und dann eben auch alle dann zusammen da drin zu sitzen und sich das auflösen zu lassen.
Ja.
Das fand ich schon cool.
Und es fühlt sich so sehr an wie Star Wars.
Ja, und zwar so sehr, es passt es jetzt an die Filme 4, 5 und 6 dran, weil alles wieder so schön gritty und dreckig ist. So. Wenn du allein diese Maske von dem Bösewicht, die ist halt nicht so shiny und glänzend und schön, sondern die hat auch so Kratzer und dieser Chromrahmen oder was, diese metallglatte Metallbürstoberfläche, die so oben an seinen Augen da so dran ist, da sind so Kanten drin, so als ob er da mal was abbekommen hat und dann ist das jetzt halt so und dann hat der Helm halt da eine Beule, also nicht Beule, aber so ein Kratzer in dem schicken Metallrahmen. Ja, und
krass.
Auch sonst die X-Wings, die da rumstehen, die sind halt, den siehst du halt an, das ist alles schon mal im Kampf gewesen und das ist alles nicht mehr neu. Also so
Rebellion. Ja, auch gerade die TIE Fighter, wenn sie da in der Nähe von den TIE Fightern rumlaufen. So.
Oh. Ja, überhaupt so ein TIE Fighter im Hangar mal so aus der Nähe zu sehen, wie die.
Das war so cool!
Wie die so geparkt dastehen, das haben wir noch nie gesehen. Also zumindest, wir haben es vielleicht mal gesehen, aber irgendwie noch nie so aus der Nähe und aus dieser Perspektive so. Und dann steht er da so im Hangar vor diesem Energieschild, wo es nach draußen geht. Und ich sehe so,
und auch die Größenverhältnisse sieht man dann mal so, oh, der ist ja doch ganz schön.
Ja. Genau.
Ganz schön groß und oh, toll.
Gut, ich war teilweise ein bisschen verwirrt, weil wenn man die Computerspiele gespielt hat, dann hat man ja so ein Gefühl dafür, wie kampfstark ein TIE Fighter im Vergleich zu was vielleicht einem TIE Bomber oder einem noch was größerem, so einem Interceptor oder so ist.
Ja.
Und dann machen die da mit so einem TIE Fighter in dem Film teilweise Sachen, wo du denkst, ich glaube, das geht gar nicht. Die Waffen sind überhaupt nicht stark genug, sowas kann ein TIE Fighter gar nicht. Aber das, das ist halt ein Märchen und das lässt man dann halt auch wieder fallen in Gedanken und denkt sich, ja, komm, ist egal.
Genau, man kriegt halt wieder ein Star Wars Abenteuerfilm erzählt.
Und ich hatte viel Angst vor J.J. Abrams, wenn ich an die Star Trek Dinger denke, Und bei Star Trek habe ich ja nicht viel Gutes daran gelassen, weil er da, die sind für meinen Geschmack auch der neue Trailer zum Beispiel, auch wenn der neue Star Trek Beyond Trailer mit Sabotage als Soundtrack einfach unglaublich nach vorne geht. Der kam jetzt auch in 3D im Kino vor.
Oh, der ist so gut, der kann man uns auch, der ist so geil.
Diese Musik, das ist einfach so, das ist so ein Kickback irgendwie und das ist schon toll. Aber wenn ich den sehe, wie dieser ganze Trailer im Grunde eine einzige große Mega-Action-Orgie ist, dann frage ich mich schon wieder, wo diese eher ruhigen, zwischenmenschlichen Star Trek-Themen an der Stelle bleiben. Und deshalb hatte ich hier auch bei Star Wars, wo es ja auch viel um Familienprobleme sind, ja immer irgendwie die Familiengeschichten, die Star Wars weitertreiben, der Bruder, der Sohn, der irgendwas, hatte ich Angst, dass er das hier auch alles in einer einzigen gigantischen Action-Szene untergeht. Und das macht es nicht. Also da
ja, was gar nicht.
Das hat er gut hinbekommen und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass er das nicht ich sag mal in Anführungszeichen, wie Star Trek in den Boden gerammt hat. Das hat er wirklich gut hinbekommen, diese Balance.
Ja, ich fand's insbesondere gut, dass er eben auch so viele ruhige Passagen hat.
Genau, das meine ich.
Dann baut sich das wieder auf. Ach.
Und wenn die Action-Sequenzen dann mal ausbrechen, dann sind sie hart und heftig. Und dann auch wirklich bildgewaltig. Toll. Also wenn du
ganz, ganz toll.
Diese Nummer, man sieht ja im Trailer auch schon den Millennium Falcon im Tiefflug einmal irgendwie so Sand aufwirbeln in der Wüste und dann in diesen rohrartigen Schachter, das ist irgendwie der Antriebsteil von einem alten kaputten Sternzerstörer, reinfliegen. Diese ganze Sequenz in ihrer kompletten Länge im Film, ohne jetzt zu sagen, wer da was macht und warum. Das in 3D, das haut dich so in deinen Sitz rein. Das ist einfach und dabei so gut gemacht, also von der Orientierung, wo du als Zuschauer immer weißt, was wann wie passiert, wer jetzt im Raum gerade wo, hinter wem und wer, ob jetzt eine freie Schussbahn besteht oder nicht. Du verlierst da nie den Überblick. Das ist so gut inszeniert, diese Action.
Das ist echt so toll. Welche Szene mir auch, also wo ich richtig Gänsehaut hatte, als zum ersten Mal bei dieser, ich glaube, zweiten Schlacht ist es, wo diese X-Wing angeflogen kommen und dann die Flügel aufmachen.
Genau.
Oh.
Übers Wasser. Man sieht
die fliegen nur lang und machen die Flügel auf. Und man sieht es so von der Seite, wie die tschuk, 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 nach und nach die. Das ist so cool.
Ja,
das ist einfach so cool.
Die erste Szene, wie dann plötzlich alle in diese eine Richtung gucken und du siehst so dieses aufgewühlte Wasser über dem See. Und dann kommt eben die Szene mit den Aufklappflügeln, was du sagst. Da habe ich mich zu einem Kumpel rübergebeugt und habe gesagt, X-Wings im Tiefflug, Mann.
Und ja, so, geil.
Das, diese Szene ist so, und die Musikuntermalung an der Stelle und dann dieses unglaubliche Staunen, was du als Zuschauer hast und was aber auch einige Figuren in dieser Szene, die das beobachten, was da passiert, die gucken genauso ungläubig und das ist einfach toll, wenn man da, das ist quasi der erste große Auftritt der X-Wings in diesem Film.
Ja, ja, und die sehen einfach so. Ja, was du auch da wieder, wie schmutzig und wie abgekämpft die schon sind und so. Es ist
auch der Millennium Falcon, ich meine, dem wird ja auch ein bisschen mitgespielt in dem Film.
Ja, genau.
So ganz alles. Frisch ist er ja auch nicht mehr.
Ja, und dann finde ich auch so toll, wie viele von den alten Rollen so auch im Hintergrund auftauchen, immer wieder.
Ja.
Admiral Akbar, der dann auftaucht hinten.
Ja, diese.
Der da ist, mehr brauchen wir nicht.
Genau.
Leia sieht man natürlich im Trailer schon, gab es ja auch große Diskussionen. Ich finde, sie sieht so fantastisch aus.
Ich habe irgendwo gelesen, dass sie ganz viel angefangen hat zu trainieren und sich irgendwie wieder hübsch und fit zu machen.
Ja, und die ist auch voll angefeindet worden. Ich fand, also gerade ihre Person sah einfach so richtig, so gut, so toll aus in jeder Szene.
Was war denn da die Anfeindung? Also was wurde ihr da vorgeworfen oder was?
Ja, dass sie alt und hässlich sei und so. Dass sie überhaupt nicht da reinpassen würde und wo denn die Leia ist von früher und so. Ja, Alter, es ist 30 Jahre her.
Ich wollte gerade sagen, was ein Quatsch. Das ist jetzt halt dann, ja, genau. Ich meine, Harrison Ford, hallo, ist ja auch nicht mehr der, der mal war. Hat jetzt auch graue Haare und alles, aber verstehe ich nicht.
Ja, also gerade das. So, Punkte, Herr Krüger.
Ja, jetzt ist schwierig, ne? Was soll ich da sagen? Also wenn ich dem jetzt 10 Punkte gebe, dann, weil ich gerade so begeistert bin, dann hält das natürlich wahrscheinlich nicht den, sehe ich das in 2 Jahren anders oder so. Aber im Moment fühlt sich so an, so wie 9,5 oder 10 Punkte. Ich war doch sehr, sehr glücklich, als ich da rauskam. Es war alles so toll.
Ja, genau. Ich gebe 10, auf jeden Fall.
Ja, naja,
10 bis 11.
Vielleicht, wenn sich das jetzt so ein bisschen setzt, die Emotionen so ein bisschen wieder runterkommen. Also ich habe den auch erst gestern Abend gesehen. Wir sprechen jetzt hier ja morgens und das ist jetzt noch nicht gar nicht so lange her bei mir. Aber all diese Dinge so, wir haben wieder an Abgründen gekämpft, wir haben wieder rührende und süße Szenen mit kleinen Robotern gehabt, wir haben absurde Viecher gehabt, die irgendwas fressen wollen oder irgendwer wird in Schlünde von irgendwelchen Viechern geworfen oder die drohen sich, also das ist ja auch so ein Thema, was bei Star Wars immer dabei ist. Wir haben wieder Familien, Geschichten und die Macht, die irgendwie stark bei irgendwem ist, der möglicherweise noch nicht weiß, wie er damit umgehen kann und so weiter. All diese ganzen Themen, die immer wichtig sind. Wir haben bei den Bösen große, gefährliche Waffen, die zerstört werden müssen. Und im Grunde, es sind so viele, viele Checkboxen von klassischen Star Wars Dingen, die in so einem Star Wars Film drin sein müssen. Und alle Checkboxen sind gedrückt worden. Er hat sehr viele sehr rührende Szenen. Er hat sehr viele Kleinigkeiten, die irgendwo zu sehen sind für die Fans aus alten Teilen. So dieses komische Tischschachspiel-Dings da, was kurz versehentlich angeht.
Ja.
Solche lauter so kleine Kleinigkeiten.
Auch im Hintergrund, wenn sie in Räume reingehen und da sitzen Leute, warte mal, den kennst du doch auch, den hast du doch auch schon mal irgendwo gesehen, oder? Das ist so wundervoll.
Und er ist nicht albern, er hat keine einzige von diesen Jar Jar Binks-Szenen, so schön. Er ist relativ ernst, aber er ist auch ganz lustig an vielen Stellen. Also wir haben auch viel gelacht im Kino und zwar nicht so ein albern, scherziges Lachen, sondern ein erwachsenes, gutes Lachen irgendwie, wenn es das gibt oder ich das gerade erfunden habe.
Ja, aber manchmal musste man auch einfach fast giggeln, weil es so zitatenreich war und wenn sie, keine Ahnung, auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit sind und der eine schlägt was vor und man fällt halt vor Lachen vom Stuhl wegen des Vorschlags, das ist einfach so toll.
Ja, genau. So das meinte ich. Das sind ja so Referenzgags quasi. Oder so Dinge, wo es gab viele solche Momente, auch mit Chewie wieder und so, also einfach schön, einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich war sehr glücklich, als ich da rauskam aus dem Film. Ich werde ihn auf jeden Fall noch ein, zwei Mal gucken müssen.
Ich auch, auf jeden Fall. So, also irgendwas zwischen 9,5 und 11 Punkten.
Genau.
Der Sneakpot. Jedenfalls wir beide. Die anderen werden da wahrscheinlich irgendwie 5 und 6 geben oder so. Naja, war nix. Du warst in der Astra Film Lounge. War es denn wirklich so geil, wie es da immer empfohlen wird?
Ja, wir wollten jetzt unbedingt, die macht ja zu, hatten wir ja, glaube ich, schon mal gesagt, weil das die Zeigalerie wird ja abgerissen oder zugemacht und der Kaufhof will sich da irgendwie rein erweitern. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wieso das die Astra Film Lounge betrifft. Also ich kenne die Baupläne nicht, aber es heißt immer irgendwie, der Kaufhof würde sich erweitern wollen. Zumindest habe ich das erzählt bekommen. Und die Zeigalerie käme weg. Die ist auch schon komplett ausgestorben. Wir sind gestern mal nach dem Kino dann von oben nach unten runtergelaufen. Da sind in den obersten 5, 6 Etagen schon kein einziges Geschäft mehr. Oder nur noch so ganz vereinzelt. Mal hier eins, wo du auch schon so.
Das ist doch schon seit 5 Jahren so.
Ja, aber jetzt ist es wirklich so gespenstisch, wenn du da runterläufst. Da sind dann irgendwie, das ist ein Laden und dann sind wieder 4 Stück leer und das ist wieder ein Laden und da steht Räumungsverkauf dran und so. Also man merkt, Entschuldigung, man merkt, dass das Ende bevorsteht. Das soll jetzt, glaube ich, noch bis Ende Februar, zumindest für die Astor geht es noch bis Ende Februar. Was mit der Zeigalerie ist, weiß ich jetzt nicht. Wenn sich da jetzt nur der Kaufhof rein erweitert, verstehe ich nicht, warum das die Astor, die eigentlich auf dem Dach ist, warum die irgendwie da ein Problem mit haben sollte. Aber wie gesagt, ich kenne die Baupläne nicht, keine Ahnung.
Und vielleicht reißen sie es unten drunter weg und dann ist es blöd für einen Kaufhof.
Ja, für einen Kaufhof dann vor allem auch. Also, keine Ahnung. Wir werden es erleben. Jedenfalls, die Astor Film Lounge wird schließen. Wir haben uns deshalb gedacht, jetzt ist dieser Film ist noch die Möglichkeit. Hateful Eight wird noch anlaufen. Vielleicht noch ein Film, der irgendwie bedeutend genug ist, dass man da hingehen könnte für das Geld. Aber das wollten wir jetzt halt machen. Und ja, ich habe, wie das jetzt so ist mit Star Wars, ist ja immer noch alles total ausverkauft. Also du kriegst ja echt schwer Karten. Zumindest wenn du gute Karten willst. Und in der Loge oben waren Plätze zusammenhängend schon kaum noch zu kriegen. Also das nächste wäre gewesen irgendwie, weiß ich nicht, Donnerstag nächste Woche oder so. Also fünf, sechs Tage im Voraus, als ich geguckt habe. Zusammenhängende Plätze in der richtigen Menge gab es nur noch im Parkett unten, was jetzt nicht unbedingt schlimm sein muss, aber halt auch nicht mehr in der Mitte. Und wir haben dann, glaube ich, vierte oder fünfte Reihe relativ am Rand gesessen, links am Rand. Und das mache ich bei 3D nicht nochmal. Ich habe bisher 3D immer nur aus guten Plätzen aus der Mitte gesehen. Und es war wohl auch eine weise Entscheidung, weil ich hatte da gestern echt Probleme. Dinge, die sich am rechten, also ich saß links, Dinge, die in 3D am rechten Bildrand sich passierten, hatten bei mir alle irgendwie Doppelkonturen. Das 3D hat nur in der linken Bildhälfte gut funktioniert, wo ich noch einen einigermaßen stumpfen Winkel hatte zur Leinwand. Und je spitzer der Winkel nach rechts rüber wurde, umso mehr habe ich Probleme gehabt, dort die Sachen doppelkonturfrei und richtig mit tiefen Informationen wahrzunehmen. Und das hat genervt. Also wenn man ist so das, was ich da für mich rausziehe, wenn man irgendwo nur die Option hat, schlechte 3D-Karten zu bekommen, irgendwo am Rand. Ich weiß nicht, ob das jetzt Astor-spezifisch ist, weil die vielleicht so breit ist oder so, ob das vielleicht in einem normalen Kinosaal, der etwas schmaler ist, wo der Winkel auch vom Rand her nicht ganz so spitz wird, ob das da vielleicht anders ist, aber in diesem Fall war es jetzt so und ich würde mich nicht nochmal so weit außen hinsetzen oder ich würde dann halt in die 2D-Vorstellung gehen.
Okay.
Ansonsten, sie haben das mit dem 3D diesmal hingekriegt. Hatte ich ja auch schon mal so Abende, wo wir da waren, wo sie dann irgendwie das 3D erst nach 5 Minuten angemacht haben und alle Leute irgendwie ihre Brillen immer hoch und runter getan haben und sich gefragt haben, bin ich das oder sind sie John Wayne? Und hier hat jetzt alles funktioniert technisch, auch haben wir uns ein bisschen wieder was am Plätzchen servieren lassen und die Gesamtexperience war schon gut. Und auch diese Klappsessel im Parkett unten hat man ja keine Fußhocker. Da hat man dann aber nur so einen, also man hat immer noch einen sehr beeindruckend großen, schönen Ledersessel, der sich so nach hinten, also die Lehne geht nach hinten und die Sitzfläche fährt nach vorne raus. Aber du hast halt kein Fußhockerchen. Aber immer noch so viel Fußfläche, dass du deine Füße komplett ausstrecken kannst.
Mhm.
Und das ist schon angenehm. Also da kann man schon mal ein Filmchen gucken.
Ja.
Ja, also, wer nochmal in Frankfurt in die Astor möchte, ich meine, es gibt ja noch mehr Astor Film Lounges in Deutschland, das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt die eine jetzt schließt, aber die eine in Frankfurt schließt jetzt halt und wer im Rhein-Main-Gebiet das Ding nochmal mitnehmen will, der sollte jetzt dann in den nächsten Tagen gehen, ansonsten haben wir dann wieder nur normale Kinos mit normalen Sitzreihenabständen und herkömmlichen Sitzen. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ich dachte kurz, du bist umgefallen, ausgelaufen und verdunstet.
Nee, ich trinke Kaffee und schweige. Tee und schweige.
Weil der Tatort so schlecht war.
Nee, er war nicht schlecht, aber er war irgendwie so mühsam. Und am 1.1. kommt der traditionelle Tatort und dieses Jahr war es der neue Nick Chiller Tatort. Also hier, wie heißt er? Schweiger?
Til Schweiger.
Zusammen mit seiner Tochter, die ja auch so grandios schauspielert wie er, und Helene Fischer, die ja bekannt dafür ist, dass sie gut schauspielern kann.
Hüstel.
Und ja, nach einer Dreiviertelstunde so haben wir dann ausgemacht, weil es reichte.
Ja, ich habe irgendwie, Christoph hat auf Twitter und Facebook rumgepöbelt.
Gepöbelt. Ja, der pöbelt ja nur auf Twitter und schickt das direkt nach Facebook.
Ja, ja, gut, das ist ja für das Rezipieren erstmal egal, wo das herkommt und wo das hingeht. Es war auf beiden Medien, wurde rumgepöbelt. Ja, ich habe es gar nicht erst geguckt. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn am 1.1. abends? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich noch betrunken.
Nee, so schlimm war es gar nicht. Wo war ich denn da? Weiß ich nicht mehr.
Aber wahrscheinlich hast du Star Wars 6 geguckt oder so.
Das könnte sein. Das könnte gut sein. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch irrelevant.
War auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, und der war auch, der war ein bisschen brutal und blutig und es musste nicht sein. Was dann ganz lustig war, wir brechen ab und schalten dann Game of Thrones Staffel 3 ein. Mhm. Glaube ich, Staffel 3. Und erleben halt dort ein ganz übles Gemetzel. Also das heißt, auch wieder ein Haufen Leute abgeschlachtet worden.
Also jetzt nicht nur irgendwelche NPCs, sage ich mal in Anführungszeichen, sondern, sondern wichtige Figuren.
Nee, auch relevante Figuren, die man dann auch irgendwann mochte und ja, irgendwie cool und ja, die Jenny hat jedenfalls einen Teil der was soll denn die Scheiße, wieso, das bringt doch überhaupt nichts, wieso machen sie den jetzt? Also, nein, die sollen die anderen lieber tot machen.
Tja.
Ja, das heißt, wir sind von einem Gemetzel zum nächsten Gemetzel gekommen und ja, aber wir haben jetzt die Staffel 3 zu Ende geguckt. Ja, es ist schon eine coole Serie. Wir gucken sie leider immer mit zu großen Abständen und ich habe dann zusätzlich noch die Schwierigkeiten, mir diese Charaktere alle zu merken und zu erkennen, wer jetzt gerade wieder dran ist, wo die sind, was deren Geschichte ist. Sodass das für mich immer so ein, wir springen da jetzt rein und lernen wieder einen neuen Charakter kennen, den wir vielleicht schon mal kannten. Und so ein paar erkenne ich dann doch schon, aber viele,
den du dann halt wieder vergessen hast und oder ja, genau, mit einem anderen verwechselt und für den sowieso gehalten.
Genau.
Tja, nee, ich Game of Thrones habe ich keinerlei, da habe ich glaube ich keine einzige Minute bisher gesehen, aber ist auch so von der Grundanlage her nicht so unbedingt meins. Also so Drachen und Getue ist nicht so, brauche ich nicht so unbedingt.
Oh, die Drachen sind die coolsten.
Okay. Ja, ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal irgendwo von irgendjemandem genötigt werde, das zu gucken und dass es mich dann vielleicht doch noch packt, aber im Moment, wenn ich mich so frage, wie viel Willen habe ich mir so ein riesiges Serienfranchise, wo ich noch nicht weiß, wie viel das insgesamt zu gucken ist, jetzt an die Backe zu löten und mir da die Zeit quasi dafür auch, die das mit sich bringt, und dann in so einem Themenkomplex, wo ich eher nicht unbedingt interessiert bin.
Ja, das ist schwierig. Ja. Ich kann dir ja mal Staffel 1 leihen und wenn du es gut findest, dann.
Ja, aber das ist jetzt genau die Frage. Ich müsste es ja nur irgendwo anklicken. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt unerreichbar wäre. Aber selbst wenn du mir die DVDs oder Blu-rays jetzt gibst, die Frage ist, schiebe ich die wirklich rein oder liegt das dann da und ich gucke das immer an und denke mir, ja, das könnte ich mal, ja, mache ich jetzt aber nicht.
Na gut. Ja.
Tja. Du hast gerade eben gesagt, ich wäre noch betrunken gewesen am 1.1. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie war dein Silvester?
Sehr gut. Ich war ziemlich betrunken und das schon um 19 Uhr. Ja, wir sind mit ein paar Freunden unterwegs gewesen. Sind nach Ludwigsburg gefahren. Wir machen das irgendwie, oder haben es vor 2 Jahren schon mal gemacht, dass wir irgendwo hinfahren, da quasi eine Übernachtung holen und dann irgendwo lecker essen gehen und dann irgendwo da in der Stadt rumhängen und Silvester feiern und dann, ja. Aber dazu gehört auch traditionell, dass wir nicht sagen, wenn wir Mitternacht irgendwo auf einer Brücke stehen, dann den schönen Sekt oder Champagner aufmachen. Lass uns doch den Champagner lieber trinken, wenn wir noch nüchtern sind und noch was von dem Geschmack mitbekommen und noch Spaß damit haben können und so weiter. Das haben wir doch, als wir gefeiert haben, auch schon ein paar Mal gemacht, oder? Dass wir um 11 Uhr den Champagner sabriert haben.
Ja, das ist passiert, ja.
Ja.
Ja, also letztes Mal haben wir auch, glaube ich, also als letztes Mal, wo ich jetzt mich erinnern kann, wo ich hier mit Freunden gefeiert habe, haben wir, glaube ich, auch mehrere Champagner getrunken. Irgendwie einen zum Essen schon und dann irgendwie nochmal einen um 0 Uhr, aber den besseren vorher zum Essen.
Genau, ja. Sodass wir dann, als die Mädels sich fertig gemacht haben, haben wir schön den Herrn Bollinger geöffnet. Und diesmal auch ohne, dass ich ihn böse aufgeschossen habe. Ich hatte in der vorletzten Folge oder so erzählt, wo mir der Champagner in der Küche explodiert ist. Diesmal habe ich ihn konzentrierter aufgemacht. Und dann haben wir ein bisschen Champagner getrunken. Danach haben wir einen Seelbach-Cocktail getrunken mit Noah's Mill als Bourbon.
Sehr schön.
Total geiler Drink. Oh, und dann haben wir noch ein bisschen Old Cubans getrunken. Und ja, kannst du dir ja vorstellen, nach so viel Drinks, wie du dann die Lampen anhast, da drohte schon meine Erkältung zu kommen. Aber ich habe mir gedacht, so ach, ein bisschen Alkohol, dann geht das alles wieder weg. Ja, ging nicht weg. Und wir sind halt um 7 zum Essen gegangen und ich war so angelötet, halt 3 Drinks, nichts gegessen.
Sehr clever.
Ja, und dann beim Abendessen noch 2 Bier getrunken oder so und ja, dann um Mitternacht irgendwie 2 Schluck Sekt und das war's dann, weil ging nicht. Aber was ganz schön war, in dem Hotel, wo wir gewohnt haben, da haben wir nicht gegessen, aber übernachtet und sind dann auch schon vor Mitternacht, weil wir alle ein bisschen Schlagseite hatten, wieder am Hotel gewesen. Die hatten ein Feuerwerk organisiert vor dem Haus, so Profis. Oh, cool. Und dann standen wir direkt vorm Haus und haben dieses echt coole Feuerwerk von Profis angeguckt und hatten es auch gar nicht mehr so weit dann wieder, um ins Bett zu fallen. Beziehungsweise dann sind wir nochmal, die hatten dann noch irgend so eine Party, dann sind wir da noch ein bisschen hin und haben die uns das noch ein bisschen angeguckt und ja. Ja. War rund.
War rund. Das
ist und bei euch?
Wir haben ganz gemütlichen gemacht, hier mit dem Mitbewohner meiner Freundin hier zusammen. Die Idee war, wir kochen ein bisschen was und trinken ein bisschen was und dann zu Silvester, also zu 0 Uhr, gucken wir dann mal raus, was draußen so geht. Das war ja hier in Frankfurt eine relative Suppennummer, also es war ja schon vor 0 Uhr extrem neblig. Und als da noch ein bisschen Rauch von den Böllern dazu kam, hast du faktisch nichts mehr gesehen. Also
das zieht sofort zu, oder?
Ja, nee, es war aber vorher schon so. Also es war vorher schon so trübe, den ganzen Tag auch schon. Und die Nacht rein, du hast schon um 23 Uhr fast nichts mehr gesehen. Und um 0 Uhr hast du dann irgendwann Sichtweiten gehabt von, ich kann das Haus auf der anderen Straßenseite nicht mehr erkennen. Und das war dann aber auch mal einmal kurz nach 0 Uhr, hat das für einen lustigen Lichteffekt gesorgt, weil draußen hatte gerade irgendwie auf der Straße jemand so eine lustige Mehrfachbatterie gezündet, wo dann immer so unterschiedlich farbige Kugeln rauskamen, die sehr hell leuchten und ihre Farben ändern oder in der Gesamtwirkung ändert dieses Konstrukt seine Farben. Aber es ist so neblig, dass du, wenn du aus 4-5 Meter Entfernung stehst irgendwie in der Küche, guckst zum Küchenfenster und dein Küchenfenster ist aufgrund des Nebels eigentlich nur eine farbige Fläche, eine graue Fläche, die dann aber plötzlich anfängt rot, grün, gelb, blau, weiß, 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 rot, rot, weiß. Und
das ist ja eigentlich auch so cool.
Und du guckst in den Raum rein und deine Küche ist, wir hatten das Licht ausgemacht, damit wir von dem Feuerwerk so durch die Fenster ein bisschen mehr sehen, und dann hast du plötzlich so einen Strobo-Effekt von bunt in deinem Zimmer, der ausgeht von dem Fenster, was einfach so eine Milchglasscheibe zu sein scheint, wegen dem Nebel dahinter. Und dauernd die Farben ändert. Das sah total cool aus, weil in der ganzen Wohnung blitzt es plötzlich farbig, aber man hat keine Struktur draußen erkennen können. Es sah irgendwie, das war cool. Ja, okay. Und ansonsten, wir haben gekocht, wir haben ein bisschen Cocktail getrunken, wir haben Champagner getrunken und Wein. Also der Hauptaugenmerk war das Kochen, damit haben wir die meisten Zeit des Abends verbracht.
Das ist ja auch nicht schlecht.
Den Nachtisch, den wir geplant hatten, den haben wir dann mehr oder weniger zusammengestrichen, weil wir haben uns so voll gefressen, dass wir dann, irgendwann saßen wir dann alle da und so der Gedanke, war jetzt echt noch den Nachtisch? Oh, ich weiß nicht, ich kann nichts mehr essen, ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, das lassen wir. Und so eine halbe, dreiviertel Stunde später, irgendwann danach, deutlich nach 0 Uhr, haben wir dann da doch nochmal so eine Mini-Portion von dem Nachtisch, einfach der Vollständigkeit halber, aber war schon ganz nett. Aber war ganz ruhig, ganz klein im Rahmen.
Okay.
Ja. Und ich sag dir, es ist nicht gut, wenn du den Cocktail, also ich hatte in dem Fall gerade Gin Basil Smash gemacht, der ja doch auch eine gewisse Menge Zucker hat, wenn du den trinkst und dann plötzlich auf die Uhr guckst und feststellst, es ist 23.52 Uhr oder 55 oder so, ich muss jetzt ganz schnell den Champagner für 0 Uhr aufmachen, holst die Flasche, machst die auf, gießt die ein, dann ist es plötzlich 0 Uhr, du schaffst es alles noch, gerade so, aber dann musst du auch schon anstoßen, trinkst einen Schluck von dem der doch knalltrockenen Champagner und dann nimmst du wieder einen Schluck von dem Gin Basil Smash, der dann wieder mit seiner Süße daherkommt, und dann nimmst du wieder einen Schluck von dem knalltrockenen Champagner, dann denkst du, das kann man, das geht nicht, ich muss jetzt erstmal das eine und dann das andere, aber das kann man nicht durcheinander trinken, das ist ganz fies.
Ja, das ist doch ganz gut.
Ja, also, wir haben es locker angehen lassen. Und ich habe auch nicht geknallt. Ich weiß nicht, hast du Sachen gekauft gehabt?
Ach,
nee, ich habe
mich. Das mache ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
Ja, ich auch nicht. Ich war früher ja so ein ganz, ganz großer Böller-Mensch. Ich habe, glaube ich, alles zersprengt, was nicht bei drei auf dem Baum war.
Noch wahrscheinlich 3 Wochen lang, weil du so viel Zeug hattest.
Nee, das nicht, aber es ist immer was übrig geblieben, das stimmt schon. Aber
ich habe schon mal bis 2 Uhr nachts gesprengt.
Das reicht nicht, ja.
Besonders schön ist, wenn dann Schnee ist, wenn man die Schneehaufen alle wegspringen kann. Das
Ach, wir haben dann immer, ich kann mich erinnern, in Berlin, wir haben echt alles in die Luft gejagt, was nicht gleich weg war. Irgendwelche.
Achtung, das wird gleich Sachbeschädigung.
Ja, ja. Nee, auch Pappkartons und solche Sachen. Also immer gucken, was kann der Böller noch zersprengen von den. Da liegt ja dann auch unfassbar viel Müll rum, einfach.
Ja, klar.
An dem man testen kann, wie die Sprengkraft von sowas alles ist. Oder was ist ich aus Heulern und irgendwelchen anderen Sachen gebaut, die man noch nicht weiterempfehlen kann, nachzumachen. das habe ich alles durch als Jugendlicher. Und jetzt ist es irgendwie so wirklich fast von einem Jahr auf dem anderen oder so mit 1 oder 2 Jahren Übergang, wo ich dann mal weniger und noch weniger und dann gar nichts mehr. Und mittlerweile verlangt es mir auch nicht mehr danach. Ich stehe dann am Fenster und denke mir, jo, ich weiß, wie das ist, wenn man das anzündet und das, am Ende kann ich doch nur zugucken. Also klar, ich kann bestimmen, wo ich den Böller hinschmeiße. Das kann ich nicht, wenn ich zugucke, aber irgendwie die Leute kaufen genug Kram und jagen den direkt vor mir hoch. Dann kann ich auch zugucken.
Ja, das finde ich ganz praktisch. Gell?
Ja, ist auch billiger.
Das auch.
Ja, ich meine, sehen wir der Tatsache ins Auge, dass, was man da so ausgibt, ist locker eine gute Flasche Champagner oder mehr. Also.
Ja, es reicht.
Ja, eben.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass ich auf das Feuerwerk verzichten müsste. Das findet ja ohne mich trotzdem statt. Also wenn natürlich alle so denken würden, wäre es weniger, aber machen ja nicht alle.
Ja. Was echt cool war, dieses Profi-Feuerwerk dieses Jahr. Das ist schon, wenn du das mal so ganz aus der Nähe guckst, das ist schon geil.
Ja, das ist uns auch aufgefallen, weil wir wohnen ja hier relativ nah an der Frankfurter Dippemess. Das ist so ein großes Volksfest.
Ist jetzt Dippemess?
Nein, natürlich nicht, aber die Dippemess öffnet und endet jedes Jahr, sie endet jedes Jahr mit einem großen Feuerwerk. Oder ich glaube, sie eröffnet auch mit einem Feuerwerk, das weiß ich jetzt nicht genau. Und es gibt eine Frühjahrs- und eine Herbst-Dippemess und wir wohnen ja hier unmittelbar daneben. Das heißt also, wenn das Feuerwerk ist, zum Beispiel in meiner Wohnung, wenn das Dippemess-Feuerwerk ist, dann sitze ich in meinem Wohnzimmer und höre plötzlich Knallen und sehe Farbveränderungen auf dem Haus gegenüber. Und denk mir, was ist das für ein Lärm? Sind die Russen da? Nein, ach so, das ist das Feuerwerk. Dann nehme ich meine Jacke, gehe raus und laufe einfach 150, 200, 300 Meter die Straße runter. Und dann sehe ich das schon. Also und bis ich da hingelaufen bin, ist das noch nicht zu Ende, weil das geht irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder so. Also es geht ziemlich lang. Und da kann ich locker wirklich in dem Augenblick, wo das anfängt, wenn ich das mitkriege, muss ich nicht mal gewusst haben, dass das an dem Tag ist. Das merkst du dann einfach schon, wenn es losgeht. Kann ich dann immer noch dahin laufen
und
das Ende gucken. Und der Effekt sorgt halt dafür, dass ich mindestens 2-mal im Jahr ein professionelles, großes Feuerwerk sehe. Und dann ist Silvester fast so ein bisschen enttäuschend, weil wenn du regelmäßig, und 2-mal im Jahr ist ja irgendwie auf eine Art regelmäßig, wenn du regelmäßig ein großes Feuerwerk siehst, und guckst dann zu Silvester dieses total unkoordinierte Durcheinandergeballer von allen möglichen Raketen, die für sich genommen jede einzelne, wenn sie in einer richtigen Choreografie stattfinden würde, vielleicht die großen auch alle schön wären. Und da sind auch wirklich hübsche Sachen bei, die dann oben aufplatzen und so einen großen Goldregen geben, der dann in dieses Silberne so ausflittert und so. Da sind ja schöne Sachen dabei. Aber wenn man dann halt von so einem Profifeuerwerk gewohnt ist, dass das dann so Bilder und so Choreografien ergibt, und dann guckst du Silvester und das ist alles so ein unkoordiniertes Geballer von allem, was nirgends ist irgendwas aufeinander abgestimmt. Alles ist einfach nur durcheinander. Dann stehst du da und denkst dir, okay. Also, das ist mir dieses Jahr zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass da so die Ordnung fehlt, dass das alles so Quatsch ist halt. Und noch dazu dann mit dem ganzen Nebel, wo du dann echt nichts mehr siehst und nur noch.
Ja, wenn's klar ist, ist es echt toll, wenn du da das siehst und es ist klar und die ganze Stadt scheint zu explodieren und überall schießen sie Feuerwerk in den Himmel. Das sieht schon sehr schön aus. Aber wenn du eben nur, keine Ahnung, 3 Häuser weiter gucken kannst oder eine halbe Straße runter, wenn überhaupt. Und dann knallt und knallt und knallt und dann fliegt eine Rakete hoch und dann knallt und knallt und knallt, dann fliegt noch eine Rakete hoch. Das ist halt so, ja, geht so. Ja, genau. Und dann ist es schon schöner, wenn das
genau den Effekt
eben koordiniert ist. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du den Jim Basil Smash erstmal schnell fertig trinken musstest, bevor du in Ruhe deinen Champagner trinken konntest. Ich bin ja, wie du jetzt vielleicht das ein oder andere Mal gesehen hast, mittlerweile dazu übergegangen, Cocktails einzufrieren, wenn ich sie nicht mehr weiter trinken möchte. Und ich muss sagen, das ist echt eine sehr gute Lösung. Also wenn man irgendwie einen Drink hat und denkt sich so, boah, jetzt eigentlich reicht's, ihn dann einfach in den Froster zu stellen, wenn man da genug Platz hat, und ihn einzufrieren und ihn am nächsten Tag entweder rauszuholen. Ich habe neulich einen Manhattan oder einen Greenpoint oder irgend sowas eingefroren. Der bleibt halt genauso, wird halt nur knackekalt. Was echt sehr schön ist, wenn du dann den Drink rausholst und der ist halt krachend kalt. Ein bisschen Wasser ist sogar noch weggefroren. Das heißt, der ist noch eine Runde kräftiger. Das funktioniert echt gut. Das solltest du auch mal machen.
Das heißt, der kommt dann flüssig da wieder raus, so ein Manhattan, oder?
Ja. Manhattan kommt flüssig, also ein bisschen ölig.
Weil wir hatten ja neulich irgendeinen Sour bei dir mal eingefroren und der kam ja am Block wieder raus.
Genau. Negroni kommt auch als Block wieder raus.
Und die Gläser halten das aus?
Ja, das ist doch... hat doch nach oben ganz viel Platz.
Ja, klar, aber sein können, also trotzdem ein bisschen Druck auf die Seitenwände ausübt. Also
bis jetzt ist nichts passiert. Okay. Du hast ja das war, glaube ich, ein Gosling Sour, den du da neulich mal rausgefischt hast. Und den lässt er dann halt einfach ein bisschen stehen und dann taut er natürlich auch so, dass die alkoholischen Teile zuerst tauen. Also du hast den Drink und dann am Ende schwimmen die Eiswürfel wieder drin.
Würfel in Anführungszeichen. Achso, nee, tatsächlich. Ja, tatsächlich,
du frierst ihn mit Eiswürfeln ein?
Ja, richtig. Okay.
Ja.
Das ist ja witzig.
Das ist echt praktisch.
Das ist ja sauwitzig.
Ja. Und vor allen Dingen, anstatt den dann abends irgendwie entweder wegzuschütten, weil man sagt, okay, ich sollte einfach nichts mehr trinken oder ich bin müde, es reicht, ihn dann einfach einzufrieren und am nächsten Tag wieder rauszuholen oder zwei Tage später oder eine Woche oder so. Das ist echt sehr praktisch. Funktioniert wirklich gut.
Ja, auf jeden Fall besser, als den Champagner stehen zu lassen, weil der überlebt das nicht so gut.
Ja, genau, und den auch einfrieren ist auch blöd.
Ja gut, dann ist die Kohlensäure komplett, dann kannst du es wahrscheinlich komplett haken.
Ja.
Weil, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt so das Beste für den Champagner wird.
Mhm.
Tja, kommen wir noch zu einer kleinen Konsumempfehlung für Bewegtbild. Du hast da geguckt, was du mir empfehlen wolltest und was ich auch schon auf meiner dringend Watchlist habe, aber noch nicht dazu gekommen bin. Erzähl.
Unbedingt, du und alle Hörer, schaut euch Comedians in Cars Getting Coffee, das ist eine Comedy von Jerry Seinfeld, an. Und in der Folge, die, glaube ich, am 30.12. rausgekommen ist, die man aber auf YouTube komplett gucken kann, geht er zu Präsident Obama und macht mit ihm dieses Gespräch über, ja, wie geht's dir und erzähl mal und ein bisschen Quatsch, ein bisschen Gags, ein bisschen so weiter. Es ist so lustig.
Das ist echt.
Können Sie versuchen,
also diese Serie.
Wenn Sie mit diesem Convertible und mit der Corvette, ich glaube, eine Corvette fahren, ich kenne mich wieder mit Auto Cadillac, ich weiß nicht, mit irgendeinem coolen Auto und versuchen dann halt vom Gelände des Weißen Hauses runterzufahren. Und Jerry Seinfeld fährt so ran zu dem Wächter und sagt so, wir wollen nur kurz Kaffee holen. So, nee, mit dem Präsidenten darin machst du das nicht, fahr zurück. Okay. Und später versucht der Präsident so, nein, Sir, Sie dürfen auch nicht, zurück. Blöd.
Sehr gut. Bisschen gestellt vermutlich, aber.
Ja, natürlich gestellt. Man sieht auch anhand der Kameraeinstellungen und so weiter, dass das alles gestellt ist und so weiter. Aber es ist so lustig.
Sehr cool. Aber dass der das hinkriegt. Also ich meine, stell dir doch mal vor, Angela Merkel würde hier irgendwie zu Ditsche gehen oder so. Also oder einfach nur, ich weiß nicht, was das Äquivalent wäre, aber das passiert halt einfach nicht. Angela Merkel wäre auch niemals irgendwie bei Harald Schmidt in der Sendung gesessen oder so. Aber Jerry Seinfeld kriegt einfach mal in seine Sendung, wo er normalerweise Comedians einlädt, Präsident Obama hin. Das ist so krass.
Aber Obama ist halt auch auf eine andere Art medienaffin und comedy-mäßig unterwegs als Angela Merkel.
Ja, klar.
Also das ist einfach nichts für sie.
Ja, bei uns ist so das höchste der Gefühle, dass ein Rainer Brüderle in die Heute-Show geht.
Ja. Ja, oder hier der Schröder-Kanzler war doch bei Thomas Gottschalk. Ja.
Ja, okay.
Ja, und also unterschiedliche Politiker gehen da schon unterschiedliche Wege, aber oh.
Ja.
Dem Präsidenten.
Ja gut, aber Präsident Obama war auch
bei... Ich will jetzt nicht spoilern, aber er erklärt auch, warum er dahin ist. Also es ist echt, es ist wirklich 20 Minuten. Einfach, schaut es euch an, es ist gut gemacht, klug geschnitten, intelligent montiert. Anschauen und zwar bis zum Schluss.
Ja, also aber Comedians in Cars Getting Coffee habe ich ja schon 2-3 Mal empfohlen hier. Ist auch wirklich ein Versäumnis meinerseits, dass ich es noch nicht gesehen habe. Die ganzen Staffeln sind sehenswert. Also man kann das alles gucken. Aber auf die Folge freue ich mich jetzt auch sehr.
Die ist wirklich sehr lustig. Ja.
Gut. Ja, du hast noch neue Software gekauft, die ich auch noch kaufen muss.
Man kauft nicht mehr. Es ist jetzt ein Abo-Modell. Wir sprechen über YNAB. YNAB. Kurz von You Need a Budget. Das ist eine Budgeting-Software, womit man eben seine Ausgaben ein bisschen verwalten kann, womit man vorher quasi am Anfang des Monats, wenn man Geld kriegt oder irgendwann, wenn man Geld kriegt, festlegt, für was man sein Geld ausgeben möchte und sich versucht dann dran zu halten. Und wenn nicht, dann muss man es halt ein bisschen anpassen. Und die haben jetzt eine neue Version rausgefeuert, die eine bisschen andere Herangehensweise hat, ist jetzt eine Web-App, also das heißt, du kannst aus dem Web drauf zugreifen. Es gibt zurzeit noch keine Desktop-App, es gibt aber schon neue. Ja.
Okay.
Kommt noch. Es gibt es gibt neue iOS-Apps, bei Android weiß ich nicht. Und sie machen bei manchen Sachen eine etwas andere Herangehensweise. Entschuldigung. Und
was kannst du ein Beispiel machen für die etwas andere Herangehensweise?
Zum Beispiel Regel 4 sagt doch, dass du, also die haben so 4 Regeln aufgestellt. Regel 4 sagt, dass du von dem Income des letzten Monats leben sollst. Und da ist es jetzt so, dass sie dir zeigen, wie alt dein Geld im Durchschnitt ist, wenn du es ausgibst. Dein Ziel soll natürlich sein, 30 Tage alt, weil dann hast du es quasi einen Monat da liegen gehabt und verbrauchst es dann erst. Aber je nachdem, wann du das Geld quasi rein einträgst und dann entsprechend wieder rausschiebst, siehst du halt, wie lange dein Geld quasi bei dir gelagert ist. Und ja, die haben irgendwie schon Tests gemacht, die haben schon geschafft, dass Leute bis zu 90 Tage und so ihr Geld da rumliegen haben. Was natürlich cool ist, weil dann hast du einfach die Sicherheit, im Notfall, wenn du deinen Job verlieren solltest, wenn sonst irgendwas passiert, dass du eben Geld auf der hohen Kante hast.
Genau, okay, verstehe. Aber das ist ja sozusagen jetzt nicht eine andere Herangehensweise, sondern nur sozusagen mehr Analyse auf deine fließenden Daten.
Ja, genau. Das und du hast halt die Möglichkeit, oder du hast nicht mehr die Möglichkeit, Minusbeträge in einer Kategorie in den nächsten Monat zu schieben. Das geht nicht mehr.
Minusbeträge in einer Kategorie in den nächsten Monat zu schieben.
Also ich habe das zum Beispiel gemacht, wenn ich so ein Catering organisiert habe, dass ich, wenn ich in Vorleistung getreten bin und wenn das Catering am 28. ist, dann hatte ich halt am 28. total viele Ausgaben und kriege dann das Geld am 6. wieder zurück oder so. Und dann habe ich halt gesagt, okay, hier die Ausgaben für Catering, die ich hatte, schieb die mal in den nächsten Monat, die gleiche ich dann wieder aus im nächsten Monat. Und jetzt ist es halt so,
du hast dann quasi die Kategorie auf isoliert geschaltet, hast gesagt, genau, diese Kategorie geht jetzt im April auf minus 300 Euro und steht dann im Mai auch noch auf minus 300 Euro. Und die minus 300 Euro fließen nicht in dein Gesamtminus, sondern bleiben in dieser Kategorie in den Miesen.
Genau, das geht nicht mehr, weil sie dir halt zeigen wollen, welches Geld du wirklich hast.
Okay. Verstehe. Ja, das habe ich auch hin und wieder benutzt, diese Funktion, für so Auslagen zum Beispiel, wenn ich irgendwie, was weiß ich, den Firmenwagen getankt habe und kriege dann das Geld in der Reisekostenabrechnung wieder zurück.
Genau so.
Wobei das ist aber auch immer praktisch war, weil es ja auch der Wahrheit entspricht. Ich habe da unter Umständen 60 Euro in den Firmenwagen getankt. Die sind zwar aus meinem privaten Geld gekommen, aber die kommen ja auch exakt so wieder zurück. Und genau. Insofern hatte ich das immer als richtig so empfunden, wie ich das gebucht habe. Aber gut, vielleicht kann man sich da irgendwie auch umstellen. Wenn man dann natürlich sieht, dass einem 60 Euro fehlen, dann macht man die Reisekostenabrechnung auch eher.
Genau. Es fehlen halt einem. Im nächsten Monat fehlen dir halt diese 60 Euro. Und wenn du dich nicht drum kümmerst, dann kriegst du es auch nicht wieder.
Ja, ist richtig. Gut.
Ja, ich teste das jetzt mal ein bisschen und dann. Ja, und man kann halt so Goals anlegen, dass man eben sagt, okay, ich möchte bis, keine Ahnung, bis Weihnachten möchte ich 300 Euro haben, weil ich die einfach als Weihnachtsgeschenke Geld für meine Familie und Freunde haben möchte. Oder ich möchte alle 3 Monate 50 Euro für die GZ zurückgelegt haben und so weiter. Und dann kannst du halt immer sagen, okay, das ist mein Goal. Und dann guckst du halt rein, da gibt es so einen neuen Inspektor, wo dann eben sieht, wie viel du von deinen Goals geschafft hast. Oder du möchtest jeden Monat den Betrag da reinbudgetieren, weil das, keine Ahnung, deine Miete ist oder so. Dann siehst du, okay, habe ich reinbudgetiert, ist gut. Und auch Quick Budget geht halt viel leichter, dass du eben sagst, okay, das vom letzten Monat bitte genauso wieder rein. Und alles gut.
Das heißt also, ich kann so auch mir ausrechnen lassen, was ich jetzt jeden Monat da reintun muss. Also wenn ich sowas mache, wie ich möchte zu Weihnachten 300 Euro haben oder ich möchte 499 Euro haben, wenn die neue Apple Watch rauskommt. Mal abgesehen davon, genau, dass ich nicht weiß, wann die neue Apple Watch rauskommt, aber wenn ich es wüsste, oder ich brauche eben, ja, also so irgendein Beispiel, ich brauche diesen Betrag an dem Tag, wo das neue iPhone zu bestellen ist, damit ich mir das kaufen kann, rechnet er mir dann aus. Du hast da bis dahin sind es noch 9 Monate, demzufolge musst du jetzt in diese Kategorie jeden Monat das reintun oder muss ich das immer noch von Hand machen?
Nee, das sagt er dir dann. Mach so und so viel in die Kategorie, damit du es schaffst. Und du kannst dann ja, wenn du irgendwo mehr Geld hast, dann schmeißt du halt mehr in die Kategorie und dann musst du halt die nächsten Monate weniger reinschmeißen. Du kannst auch im nächsten Monat schon budgetieren. Also, dass du sagst, okay, ich schmeiß das jetzt, weiß ich nicht, für Januar habe ich noch 20 Euro übrig. Die schmeiße ich schon mal in die Kategorie so und so im nächsten Monat, damit es schon mal. Und dann hat dieses Geld halt auch einen Job. Das ist ganz cool.
Verstehe. Ja, das ist ja eine der Hauptregeln. Ne?
Kreditkarten werden ein bisschen anders gehandelt und so.
Was für ein Ding?
Kreditkarten werden etwas anders gehandelt jetzt.
Okay, ja, das muss ich mir auch angucken. Verstehe, na, ich bin auch auf dem alten YNAB, also ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen, dass die ganzen Apps haben ja jetzt so ein Classic dran stehen, die alten. Mhm. Die funktionieren ja wohl auch weiter, das war so die Aussage, das wird noch durchs komplette Jahr 2016 wird die alte Art noch supported. Und genau. Ich wollte erstmal so ein bisschen lesen, was eigentlich sich geändert hat, aber ich bin aus der Homepage so auf den ersten Blick nicht schlau geworden. Da sah es nur so aus, als hätten sie jetzt irgendwie alles neu gemacht und würden jetzt regelmäßig Geld haben wollen, aber mir hat sich noch nicht so erschlossen, warum ich jetzt nicht noch den Support-Jahr 2016 mir das Geld sparen soll und dann irgendwann Ende 2016 umsteigen soll, weil eigentlich fehlt mir nichts. Muss ich mir jetzt mal angucken, wie es aussieht.
Ja. Ja, es ist ein bisschen anders, ein paar Sachen fehlten. Ganz am Anfang hat zum Beispiel der Calculator, der ist immer noch nicht richtig wieder da. Also, dass du so Sachen berechnen kannst inline.
Habe ich eh fast nie benutzt.
Der hat gefehlt. Ja, wenn du irgendwie so Split-Kategorien machst.
Ja, das war immer oh Gott. Buchungen auf den Konten als Split-Buchungen in Kategorien zu machen, das war immer ein Gefummel.
Ja, da hätte ich, das ist auch noch nicht so viel besser geworden. Ja, also sie arbeiten dran, ein paar Sachen fehlen gefühlt. Aber ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass sie sich genug Gedanken darüber gemacht haben und ich probiere es jetzt einfach aus. Ich stütze mich da rein und dann, wenn ich merke, es ist total blöd, dann springe ich halt wieder zurück. Dann musst du halt, machst nochmal ein Reboot.
Was mich allerdings ein bisschen jetzt, wo ich nicht sicher bin, ob ich das so gut finde, bisher war es so, dass ich meine Daten quasi der Dropbox anvertrauen musste oder der iCloud oder wenn ich ganz paranoid war, konnte ich auf den Wi-Fi-Sync setzen oder ich konnte sogar komplett offline arbeiten und konnte sagen, ich will nicht, dass meine Daten irgendwie woanders hingehen, ich buche das immer nur am Rechner, also ich hatte diese Optionen.
Ja.
Und jetzt, und YNAB selbst, die Firma YNAB oder wie auch immer die Firma dahinter heißt, die haben davon von meinen Finanzdaten nichts erfahren. Also das war immer so, ich benutze zwar diese Software und wenn ich einen Sync machen will, dann muss ich eins der Sync-Backends benutzen und das war in dem Fall bei mir Dropbox. Da kann man dann wieder auch Teil der Meinung darüber sein, wie sicher die Daten dort sind und dass da die NSA auch reingucken kann oder so. Aber jetzt habe ich noch so eine Firma, die sehr viel kleiner und sehr viel unbedeutender ist als Dropbox, die möglicherweise genügend fähige Engineers haben, ihre Daten da einigermaßen sicher zu halten und nicht gehackt zu werden. Und jetzt habe ich so eine Firma wie YNAB, den ich meine komplette Finanzhistorie gedeihen lassen muss, weil es jetzt eben auf deren Webservern in deren Cloud läuft. Und die natürlich eben nicht so eine Firma wie Dropbox sind, die entsprechende Kohle haben, die besten Leute zu kaufen, sondern eben nur so eine kleine Bude. Da habe ich vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen mit, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Ja, das ist so. Hm. Ja, geht so.
Ja. Nun ja. Gut. Muss jeder selber wissen, wollte ich nur nochmal zu Protokoll gegeben haben.
Ja, genau. Also sie sind, also es fühlt sich an, als ob so ein First Launch mit, ja, wir sind mal 80% fertig.
Ja, das bestätigt mich ja in meinem Ansatz, noch ein bisschen zu warten und erstmal zu gucken.
Ja.
Gut, dann war das.
Ich hatte eh die letzten Monate zu wenig damit gearbeitet und dachte mir, wenn du jetzt eh nochmal wieder von vorne anfangen musst, dann nimm doch einfach gleich das Neue.
Ja, das ist ja durchaus verständlich. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht auch immer diesen Zug hätte, wenn irgendwas Neues rauskommt, dann sofort zu sagen, ah ja, klar, steige ich um, mache ich neu. Ist ja auch die Motivation dann wieder da, das wieder alles, die ganzen eingefahrenen Sachen nochmal zu überdenken und auch diese, ist eigentlich meine Kategorienaufteilung die richtige und so, das kann man ja bei der Gelegenheit auch nochmal aufräumen, wenn man dann eh schon mal dran ist. Vielleicht irgendwie das ein oder andere, wo man immer das Gefühl hat, das sind eigentlich zwei Kategorien, die könnten auch eine sein. Warum habe ich das eigentlich getrennt? Das ist doch Quatsch. Ich kann mich eh meistens nicht entscheiden, weil es passt immer in sowas wie, warum habe ich Imbiss und Bäcker getrennt? So, hä? Das sind Sachen, die ich mir unterwegs zu essen kaufe, ist irgendwie dasselbe.
Ja, ich habe Bäcker und Rewe oder Einkaufsdinger. So, ja.
Genau. Ich habe irgendwie, so meine gedankliche Trennung war, Dinge, die ich unterwegs kaufe, um sie gleich zu essen, weil es so nicht kochen, sondern draußen sich was Fertiges kaufen, im Vergleich zu Dinge kaufen, die man mit nach Hause nimmt und zu Hause zubereitet. Also Supermarkt.
Ah, okay.
So, um diese Trennung zu haben, wie viel Geld kostet mich Essen, dass ich sozusagen das Vernünftige zu tun, also es nach Hause zu holen und es selbst zu kochen, wäre ja sozusagen das erwünschte Verhalten. Und das hin und wieder mal okay, aber nicht zu übertreibende Verhalten ist, sich draußen gegen Geld sozusagen diese Dienstleistung zu erwerben, dass andere Leute das Essen für mich zubereiten, was mich aber vermutlich mehr Geld kostet auf Dauer, und zwar erheblich mehr Geld. Und diese Trennung, um das zu erfassen, schmeiße ich das nicht alles in eine Kategorie Essen, sondern in zwei Kategorien. Aber dann haben sich irgendwie plötzlich noch so Kategorien wie, das McDonald's will ich anders buchen, als wenn ich was beim Bäcker kaufe, und dann weißt du aber nicht, was ist denn mit den Brötchen, die ich kaufe und mit nach Hause nehme. Das ist ja auch Bäcker. Das ist ja nicht beim Bäcker ein belegtes Brötchen gekauft und gleich gegessen, sondern das ist ja eigentlich wie Supermarkt. Und ach, dann kommst du da durcheinander und das ist alles furchtbar.
Ja, fürchterlich.
Da,
ja, ich habe auch so Kategorien Ausgehen und Restaurant.
Genau. Ja, ich habe in der Kategorie...
Ausgehen ist halt Bars und Restaurant ist halt irgendwie schön essen gehen.
Genau, ich habe Restaurant, Bar und Booze ist bei mir eine Kategorie. Und dann gibt es aber auch noch eine Kategorie Party. Und das sind auch so Sachen, wo man manchmal so an der Kante steht und denkt, so, wo buche ich denn das jetzt rein? Ist das jetzt Party gewesen oder ist das Bar gewesen? Das war irgendwie, egal. Und dann gibt es auch noch eine
Kategorie. Wo halt noch was da ist.
Ja, genau. Und dann gibt es auch eine Kategorie Erlebnisse, wo dann so, was weiß ich, wenn ich jetzt Kart fahren gehen würde oder so, ja, wo sowas reingebucht wird. Und manchmal mischt sich das dann auch mit Party, weil man auch nicht so genau weiß, was jetzt was ist. Und ja. Das lässt sich unter Umständen auch nochmal überdenken, diese Strukturen, die man sich da angelegt hat. Das muss ja nicht der letzte Schluss sein, den man da zieht.
Ja, richtig.
Gut, das war sie, die erste Sneakpod-Ausgabe im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Auch das könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben auf sneakpod.de, wo es jetzt übrigens auch HTTPS gibt, wenn ihr da Wert drauf legt. Let's Encrypt sei Dank haben wir jetzt... wir hatten schon mal HTTPS, aber das ist dann irgendwann das Zertifikat zerbröselt und diese Start-SSL-Seite war nicht mehr mein Freund, weil sie hatten irgendwie, ich habe es nicht hingekriegt, das zu renewen, das Ding war fürchterlich. Jetzt mit Let's Encrypt soll das alles besser werden, wir werden sehen, ob das auch so ist, aber schreibt Kommentare und hört gerne die nächste Sendung in der kommenden Woche. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.